So, da alle schon so erwartungsvoll hier sitzen, würde ich vorschlagen, wir fangen einfach gleich an. Herzlich willkommen zum Panel Polizieren der Armen, Policing the Poor. Ich bin Jenny Künkel von der Zielib-Redaktion und an der HU Berlin. Und ich werde sozusagen durch das Panel leiten, mich aber weitgehend im Hintergrund halten, weil wir zwei Vorträge haben. Einerseits von Norbert Pütter, der auch von der Zielib-Redaktion ist und ganz bescheiden gesagt hat, es reicht, wenn ich das ankündige. Ihr werdet aber feststellen, dass er sowohl in der Polizeiforschung als auch in der sozialen Arbeit sehr bewandert ist und viele von euch kennen wahrscheinlich schon die Publikationen. Ja, auf der anderen Seite sitzt Lisa Riedner, die jetzt Postdoc an der Universität Göttingen ist und gerade ihre Dissertation über osteuropäische Migrantinnen und deren Kämpfe um Arbeit und Wohnen publiziert hat. Sehr, sehr lesenswert, kann ich nur wärmstens empfehlen. Und sie wird auch einen kleinen Ausschnitt aus der Empirie gleich erzählen. Ja, dann würde ich gleich Norbert das Wort übergeben und ja, freue mich.
Okay, vielen Dank. Auch ich sage allen guten Tag. Polizierende Armen ist mein Thema. Ich habe Jenny gesagt, sie soll nicht zu viel zu mir sagen, weil ich nehme einen Anfang, der vielleicht ein bisschen als Umweg erscheint als erstes. Aber das wird sich im Laufe des Vortrags entblättern. Ich möchte beginnen, das funktioniert natürlich nicht. So, ja, und nun? Das zeigt nämlich gerade ein Bild, leider nur für uns zwei.
Ja, das ist jetzt in der Tat.
Noch eins
weiter runter. Achso.
Da ist es.
Ja. Ah, ja. Achso, du hast immer so eine Voranzeige, glaube ich, damit du sehen kannst, was als nächstes kommt.
Damit ich sehe, was als nächstes kommt. Dies ist eine Aufnahme, nicht aus der Jetztzeit, wie man sieht. Sie stammt auch nicht von diesem Datum, nämlich vom 2. Juli 1919, sondern ist in Wirklichkeit von 1911. Aber ich habe diese Aufnahme, diese Vorkommnisse in Essen sind leider nicht fotografiert worden, sodass ich keine Illustration fand. In Essen, 2. Juli 1919, es gibt einen Konflikt um die Lebensmittelpreise, um die Marktpreise. Es gibt auf dem Hansaplatz, den vielleicht einige kennen, Auseinandersetzungen. Im Polizeibericht heißt es später, eine Rotte warf die Verkaufsstände um. Es gab Anzeichen des Plünderns. Der Pöbel, Männer und Frauen, fiel sofort über die Ware her. Ja, die Polizei, die städtische Polizei, ist gleich zur Stelle, greift zum Säbel. Dann kommt aber auch schon ganz schnell die preußische Staatspolizei, die Sicherheitswehr nähert sich, eröffnet sofort das Feuer. Tumult entsteht, alle fliegen auseinander, 3 Tote, 4 Schwerverletzte, 155 Festnahmen. Erstes Bild, erste Szene zur Illustration. Ups. Zweites Bild. Das ist London 2011. Das ist die Folgen des Todes von Mark Duggan am 4. August 2011. Im Rahmen einer geplanten Festnahme wird er von der Polizei erschossen. Am darauffolgenden Tag kommt es im ganzen Land zu ersten Krawallen. Polizeifahrzeuge werden in Brand gestellt. Riots brechen in ganz England aus. In den nächsten 3 Tagen 15.000 Beteiligte, 5 Tote, 4.000 Festnahmen, 1.300 Verurteilungen. Die schwersten Unruhen bis dahin, die es in England gegeben hat. Und dritte Szene, das ist Bundesrepublik Deutschland, Hannover im Jahre 1994. Von der Polizei erschossen wird ein 16-jähriger kurdischer Jugendlicher, der beim Plakatekleben erwischt wird, Halim Dena. Danach, das können Sie in dem Artikel lesen, danach gibt es auch in Deutschland Unruhen, insbesondere die kurdische Community protestiert. Es kommt zu vereinzelten Vorfällen. Eine Woche später eine Demo mit 16.000 Teilnehmern. Es gibt eine geplante Großveranstaltung, die wird aber von der Stadt Hannover aus Sicherheitsgründen abgesagt. Und das war's. Ich habe diese drei Fälle also als Einstieg gewählt, als Beispiele dafür, dass historisch Polizeigewalt oder Polizei gegen Arme, insbesondere als Polizeigewalt gegen Arme, in Erscheinung tritt, um sie zur Raison zu bringen, wenn sie gegen ihre Armut, gegen ihre materielle Not protestieren. Ich habe das zweite Bild gewählt als Beispiel aus der Neuzeit, weil es plötzlich nicht mehr um die Armen geht, sondern um marginalisierte Gruppen, in dem Fall um städtische marginalisierte Gruppen, die sich jenseits des gesellschaftlichen Mainstreams befinden. Und ich habe die Bundesrepublik gewählt als drittes Beispiel für eine ähnliche Konstellation, wo es aber ganz schnell wieder ganz ruhig im Land wird. Das als Einstieg zum Thema Polizieren der Armen, wobei ich hier von Armut ausgehe als ein Begriff für materielle Armut. Viele wissen vielleicht, dass es auch noch andere Armutsbegriffe gibt, aber ich halte das für den Kern des Armutsproblems und die Frage, die uns ja hier beschäftigt, wo ist da der Ort, wo Polizei mit Armut konfrontiert wird? Und ich versuche das aus einer funktionalen Perspektive, frage also nach der Funktion, nach der Aufgabe, nach der Rolle, die die Polizei in diesem Zusammenhang spielt, beginne ganz allgemein bei meinen Überlegungen, dass die Polizei die Instanz ist, deren wichtigste, deren zentrale Funktion darin besteht, die bestehende Herrschaftsordnung gegenüber Störungen zu verteidigen und sie die Instanz ist, die dies notfalls mit Gewalt und mit Gewaltandrohung tut. Ja, die Polizei als der handelnde Bereich im staatlichen Gewaltmonopol, der dieses tatsächlich auch umsetzt. Mit Armut ist die Polizei aus dieser Aufgabe nur dann konfrontiert, wenn die Armut herrschaftsgefährdend wird. Ja, wenn von ihr betroffenen Gruppen derartige Erschütterungen ausgehen, dass die Herrschaft sich bedroht fühlt. Und schließlich der dritte Punkt, der daraus resultiert, ist, dass der polizeiliche Raum, der entsteht, in dem Polizei mit Armut konfrontiert wird, von dem Kontext bestimmt wird, in dem sich die Armen und in dem sich die gesamte Gesellschaft befinden. Deshalb will ich im Folgenden meine Argumentation in zwei Schritten entfalten. Im ersten Teil sage ich etwas zur Armut in Deutschland. Und erst im zweiten Teil komme ich dazu, inwiefern denn Armut ein Problem im Hinblick auf Sicherheit und Ordnung in der Bundesrepublik ist. Und das ist vielleicht das, was man als das Polizieren im engeren Sinne verstehen könnte. Ich beginne mit der herrschenden, sozusagen dem herrschenden Selbstverständnis über die Armutsdefinition. Und nehme nur die Einkommensarmut als Indikator für die Entwicklung von Armut. Wer nachher Fragen hat, dem kann ich das auch noch vom Verfahren her erläutern, wie sowas bestimmt wird. Aber Sie sehen hier die Entwicklung in der Bundesrepublik in den letzten Jahren, seit 2005. Ich will das nicht groß kommentieren. Man sieht hier, das sind die neuen Bundesländer. Das Rote ist Deutschland insgesamt. Und man muss ja kein Statistiker sein, um festzustellen, dass nach diesen hochoffiziellen Zahlen, ja, die Datenbasis ist der Mikrozensus, also eine staatliche Erhebung, die Armutsquote ist gestiegen von 13,2 auf 15,3. Prozent in diesem Zeitraum. Und das bedeutet, dass in der Bundesrepublik im Jahre 2017 rund 13 Millionen Menschen staatsoffiziell als arm galten. Ja, das ist unter dieser Perspektive eigentlich der Adressatenkreis, wenn wir vom Polizieren der Armen sprechen. Allerdings, wie Sie ja alle wissen, leben wir in Deutschland in einem Sozialstaat und deshalb muss man zunächst mal betrachten, wie geht denn der Staat als aus der Perspektive des Sozialstaats mit diesen Armen um. Und ich habe hier eine Tabelle mitgebracht. Und da ist ausgewiesen die Entwicklung der Armutsquoten vor und nach Empfang der Sozialtransfers. Ja, in der linken Spalte sieht man die Armutsquote, bevor es so etwas wie Grundsicherungsleistungen, ja, Sozialleistungen geben würde. Dann kommt man zu dem Ergebnis, dass im Jahr 2015 über 20% der Bevölkerung in Deutschland offiziell als arm galten, offiziell arm waren. Ja, im offiziellen Sprech heißt es Armutsgefährdung, aber das können wir vielleicht in der Diskussion, wenn es jemand interessiert. Ich sage, das sind die staatsoffiziell Armen. Und man sieht in der rechten Spalte hier, dass durch die staatlichen Transferzahlungen, etwa durch Grundsicherungsleistungen, das immerhin auf 15,8 reduziert wird. Die aber selbst nach sozialstaatlichen Leistungen immer noch als arm gelten. Ja, und hier, das sind so die Hauptgruppen der Transferempfänger nach SGB II und 12, also Hartz IV, SGB II und die alte Sozialhilfe, plus Asylbewerberleistungsgesetz. Das sind die wichtigsten Leistungen. Und wenn man das in absoluten Zahlen ausrechnet, bedeutet das, dass aus den 19 Millionen Armen 13 Millionen Arme werden, die in Deutschland leben. Wobei diejenigen, die ich jetzt hier ausgerechnet habe, ja diejenigen sind, die durch die staatlichen Leistungen knapp die staatlich definierte Armutsgrenze erreichen. Im Hinblick auf die polizeilichen Handlungen ist nun von Interesse, ja, wer sind denn diese Armen, wer verbirgt sich dahinter? Und das sieht man in dieser Tabelle, wie die Armut sich auf einzelne Gruppen verteilt. Ja, und hier ist zunächst mal in der zweiten Spalte angegeben, wie hoch ist denn die, ich rede jetzt nicht vom Dunkelfeld, sondern sozusagen von der offiziellen Armutsquote, wie hoch ist die Armutsquote in den entsprechenden Gruppen. Ja, und da sieht man, im Jahr 2015-16 waren fast 2/3 aller arbeitslos gemeldeten, das heißt aller arbeitssuchend gemeldeten, so muss man ja sagen, offiziell arm, 65%. Ja, die zweite große Gruppe sind die Einpersonenhaushalte, das sind die Alleinerziehenden. Ja, also wenn von der hohen Zahl armer Kinder die Rede ist, sind damit fast immer alleinerziehende Haushalte gemeint. 37% ohne Hauptschulabschluss, auch um die 30% Migrationshintergrund, etwas weniger, ein Viertel der Bevölkerung und bei einer Gesamtquote der Armutsbevölkerung von 15,4%. In der rechten Spalte sind nochmal die absoluten Zahlen, wobei das ja keine ausschließenden, sondern sich überlappenden Kategorien sind. Also ein Alleinerziehende mit Migrationshintergrund taucht in der rechten Spalte zweimal. Das ist sozusagen das Potenzial, der Adressatenkreis, den die Gesellschaft der Bundesrepublik zur Verfügung stellt, vor die Aufgabe stellt, wie geht die Gesellschaft damit um, dass es so viele Menschen in einer sehr reichen Gesellschaft gibt, immer mehr Menschen gibt in einer reichen Gesellschaft, die als arm gelten, wie geht sie damit um? Und ich habe einige Elemente zusammengefasst, wo dann von Polizei noch gar nicht die Rede ist. Ja, erster Punkt, wie verhält sich der Staat, die Staatspolitik gegenüber Armen? Der erste Punkt ist eine Strategie der Individualisierung. Die Individualisierung, das heißt, es handelt sich jetzt nicht um ein gesellschaftliches Problem, sondern es wird behandelt, adressiert als ein individuelles Problem. Das haben wir bereits in den Sozialversicherungen, bei denen man Anwartschaften erwerben muss, etwa bei der Rente oder beim Arbeitslosengeld, eine bestimmte Zeit eingezahlt haben muss, um als Individuum eingezahlt haben muss, um eine Leistung zu bekommen. Das gilt aber auch und verschärft für den Bereich der Grundsicherungsleistungen, die also SGB II und SGB XII, die nachrangig gewährt werden, wo man zunächst mal alle anderen Quellen ausschöpfen muss und das dann dann individuell die Bedürftigkeit nachweisen muss. Okay, also mein erster Punkt ist zu sagen, wie geht unsere Gesellschaft mit Armut um? Sie individualisiert Armut. Deutlich sichtbar an diesen Berechtigungssystemen, die bei uns existieren. Das hat den ersten Effekt, dass aus der Armutslage, wenn auf sie so reagiert wird, kein kollektiver Raum entsteht. Jeder hat seinen einzelnen Termin beim Jobcenter, jeder hat seinen einzelnen Bescheid und so ist es bei den Sozialämtern ähnlich. Das heißt, hier wird es schon in gewisser Weise, Sie sehen die Überschrift, neutralisiert. Es gibt keinen Raum, sich gemeinsam zu verständigen, was ja diese Gruppen ganz stark unterscheidet vom klassischen Modell der Organisation, etwa der Industriearbeiterschaft, die im Betrieb einen eigenen Raum hat. Das ist das erste Element. Das zweite Element habe ich mit Responsibilisierung überschrieben, also verantwortlich machen. Ja, das ist eine zweite, neben der Individualisierung, jetzt die Einzelnen verantwortlich zu machen. Da ist natürlich das zentrale Beispiel dafür die Logik des Förderns und Forderns, ja, wobei wir alle wissen, dass der Schwerpunkt von Anfang an auf dem Fordern lag. Da muss man sich nur den ersten Paragraphen aus dem SGB II angucken, um das nachzuvollziehen, wo da der Schwerpunkt liegt. Das führt zu einer Verschiebung von B- und Entlastungen, nämlich die Umadressierung zu sagen, Massenarbeitslosigkeit und das heißt auch Armut ist nicht das Problem unserer Gesellschaft, sondern das ist das Problem des Einzelnen und den müssen wir dazu bewegen, dass er unter auf Teufel komm raus alle Arbeit annimmt. Das heißt, wir schieben ihm das zu, geben ihm dann auch ein paar Zückerchen, dass er das macht. Aber ansonsten muss er das leisten und wir, ja, der aktive Sozialstaat, zieht sich zurück auf diese leicht fördernd und kommt noch ein anderer Aspekt dazu, Position. Das hat den, während der erste Teil den Effekt einer weitgehenden Entsolidarisierung hat das zweite den Effekt, dass mit dieser Umadressierung gesellschaftlicher Probleme auch noch die Verantwortlichkeit und der Blick der Mehrheitsgesellschaft aus die am Rande verändert wird. Ich habe das deshalb Ressentiments genannt, dass nämlich diejenigen, die so adressiert werden, staatsoffiziell adressiert werden, von immer mehr in der Gesellschaft auch so angesehen werden, als ob es tatsächlich daran liegt, dass sie individuell nicht in der Lage sind, den Erfordernissen des Arbeitsmarktes gerecht zu werden. Ja, sodass sie schnell als Verlierer oder als Verweigerer adressiert werden, die dann sozusagen auch schon selbst verdient und selbst verschuldet verloren haben. Ein drittes Element, was den Umgang mit Armen kennzeichnet, ist das Element der Kontrolle, dass sie keineswegs gewähren, man sie so nach ihrer Fasson gewähren lässt, sondern gerade durch den Schwenk zum aktivierenden Sozialstaat hat man ja das etabliert, was man das Hartz-IV-Regime nennt, also ein Kranz von Auflagen in den Eingliederungsvereinbarungen, die dann bei leichtesten Verstößen sanktioniert werden. Ja, die Verstoß gegen die Mitwirkungspflichten, das Antragswesen, dass Nachweise geliefert werden müssen und so weiter. Das führt insgesamt zu einer Situation der Vereinzelung, auch zu einer Erschöpfung, weil man den ständigen Anforderungen dieser Bewilligungsapparate ausgesetzt ist. Und das führt letztlich dazu, dass der randständige Status noch weiter entpolitisiert wird und tatsächlich als ein Problem des Einzelnen ihm vor die Füße geworfen wird. Das ist der Rahmen, in dem ich danach frage oder man sich der Frage zu oder ich mich der Frage zuwenden kann, ist inwiefern Armut denn überhaupt ein Sozialproblem, ein Polizeiproblem ist. Und ich sage, im ersten Punkt müssen wir, bevor wir darüber reden, wie die Polizei mit Armen umgeht, in Rechnung stellen, dass wir in unserem System eine ganz starke Entdramatisierung von Armutslagen haben. Ja, das ist in mengenmäßig, also quantitativ bezogen, sieht man an den Empfängerzahlen von Grundsicherungsleistungen, dass die Zahl reduziert wird, dass aber auch Armut qualitativ quasi umadressiert wird, indem sie im Ergebnis entpolitisiert und privatisiert wird, so dass man sagen kann, okay, mit privaten Dingen hat die Polizei sich noch nie beschäftigt, insofern ist es kein Problem. Der zweite Punkt ist, wenn wir uns gucken, wer ist von Armut betroffen, muss man sagen, die Armutspopulation ist in sozialer Hinsicht ausgesprochen heterogen. Ja, die hauptbetroffenen Gruppen, Arbeitslose, Alleinerziehende, Schulabgänger ohne Schulabschluss, Migrantinnen. Das heißt, wer sich so weit darauf einlässt, der kommt zu dem Ergebnis, dass es bei der Armutsfrage nicht um eine Klassenfrage zwischen Arm und Reich, dazwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden geht, sondern dass es darum geht, dass bestimmte Randgruppen nicht mitgenommen werden. Ja, so wird die Klassenfrage zu einem soziale Gruppenproblem heruntergestuft. Und das bedeutet wiederum sicherheitsstrategisch, also für diejenigen, für die Recht und oder Sicherheit und Ordnung im Zentrum steht, die kommen erst ins Spiel als letzte Instanz, wenn diese sozialstaatliche Integration oder Befriedung, Pazifizierung, wenn die versagt, dann aber nicht in dem Sinne, dass es darum geht, sich mit Armen auseinanderzusetzen, sondern dass es sich darum geht, sich mit Personen oder mit Gruppen auseinanderzusetzen, die definiert sind durch bestimmte Gruppenmerkmale, die dann zufällig auch noch kombiniert sind mit der Armutslage. Deshalb habe ich das mal den armen Rest genannt, der da übrig bleibt, der sozusagen sozialstaatlich nicht in dem Maße befriedet wird, so dass der Eindruck entsteht, es sei nun ein Problem, ein armer Problemrest, dem man sich polizeilich nähern muss. Also da, wo die sozialstaatliche Fürsorge nicht hinreicht und da, wo, von wem, aus welchen Gründen auch immer, das Verhalten oder auch nur der Aufenthalt als ordnungsstörend wahrgenommen wird und diese Ordnungsstörung irgendwie in der öffentlichen Einschätzung ein solches Maß annimmt, dass man sagt, oh, das gefährdet ja das, was man einen weiten Herrschaftsbegriff nennen könnte, also gefährdet das reibungslose Zusammenleben. Und das geschieht ganz zentral vor allem im öffentlichen Raum. Was diese Gruppen privat machen, das wäre ein ganz anderes Thema, ist zunächst nicht von Interesse. Das heißt, hier setzen dann Strategien ein, die Armutspopulation als Randgruppenprobleme behandeln. Wobei die Ausgangskonstellation ja so ist, dass man eigentlich davon reden muss, das Armutsproblem in Deutschland betrifft ein knappes Fünftel, zwischen ein Viertel und ein Fünftel der Gesamtbevölkerung. Deshalb will ich im Folgenden und jetzt auch zum eigentlichen Thema kommen, wie geht Polizei mit Armen um? Und ich habe vier Gruppen rausgegriffen, bei denen ich das exemplarisch andeuten will. Ich wollte auch nicht allzu lange reden, exemplarisch andeuten will. Wir können es gleich ja vertiefen, nämlich die Frage, inwiefern die Armutslage hier zum Polizeiproblem wird und welche Strategien und Instrumente die Polizei anwendet in Auseinandersetzung, in der Polizierung dieser Gruppen. Ja, vier Gruppen, dachte ich, die sind für die deutschen Verhältnisse am ehesten greifbar. Obdachlose, Drogenszenen, Jugendliche und Migrantinnen. Ich will es im Folgenden nur kurz benennen, wobei ich den Punkt Migrantinnen mit Rücksicht auf das, was wahrscheinlich noch kommen wird, noch kürzer mache als die anderen Tage. Also, erste Gruppe, Obdachlose, bettelnde Trinkerszenen, insbesondere in den Innenstädten. Wo beginnt die Thematisierung? Die Thematisierung muss bei dem Umstand beginnen, dass es sich grundsätzlich um strafloses Verhalten handelt. Ja, das Betteln ist seit, glaube ich, 1974 in der alten Bundesrepublik nicht mehr strafbar. Auch im Allgemeinen ist das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit nicht strafbar, wenn es nicht in der jüngeren Vergangenheit Versuche gäbe, auf örtlicher Ebene das mit Ordnungen, lokalen Ordnungen zurückzudrängen. Ja, örtlich beschränkte Alkoholverbote, bestimmte Formen des Bettelns, des aggressiven Bettelns, wie das heißt, oder des Bettelns mit Kindern unter Strafe zu stellen. Das sind Versuche, eine rechtliche Handhabe zu finden, um diese Gruppen, ja, um diesen polizeilich zu begegnen, weil von ihnen die Vermutung ausgeht, dass sie die öffentliche Ordnung stören. In der Regel das unbeschwerte Verweilen der Mehrheitsbevölkerung im öffentlichen Raum oder das unbeschwerte Einkaufserlebnis im öffentlichen Raum oder das, von dem Tobias Singelstein gestern gesprochen hat, das subjektive Empfinden, also das Sicherheitsgefühl bedrohen. Worauf sind die üblichen Strategien gerichtet, die die Polizei in Deutschland anwendet? Ja, räumliche Verlagerung, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man versucht, diese Szenen an andere Räume, weniger frequentiert, weniger von der Öffentlichkeit genutzte, zu verschieben, oder dass man versucht, ja, Diffundierung, dass sie sich auflösen, dass sie sich auf viele kleine Stellen verteilen und deshalb nicht mehr als störend wahrgenommen werden, zumindest nicht von der Bevölkerung als störend wahrgenommen wird, die ihre Interessen lautstark in der Öffentlichkeit und gegenüber den Behörden reklamiert. Was sind die Instrumente, die dabei angewendet werden? Ich habe mal drei aufgelistet. Stärkere Kontrollen. Stärkere Kontrollen, indem man uniformiertes Personal in die entsprechenden Bereiche schickt. Daneben gibt es noch andere, ja, städtebauliche Umgestaltungen, dass man Bänke macht, auf denen man nicht mehr richtig sitzen kann, die so abgerundet sind und sowas. Aber hier für den engeren polizeilichen Bereich ist Streifentätigkeit das A und O, mitunter technisch unterstützt, Videoüberwachung. Im Kern geht es aber darum, die Personen aus zumindest von diesem Ort zu entfernen. Ja, der Platzverweis ist hier das probate Mittel. Und ein letztes, das ist der sogenannte Verbringungsgewahrsam. Ja, Personen, die sich im öffentlichen Raum aufhalten, als störend empfunden werden, werden ins Polizeiauto gesetzt und an den Stadtrand gefahren. Das ist der Verbringungsgewahrsam. Hat keine, komme ich am Schluss noch zu, keinerlei rechtliche Grundlage, dass es irgendeine Norm in den Polizeigesetzen gibt, wo das geregelt würde, sondern es ist polizeiliche Praxis. Es gab schon Tote, die dann nicht mehr in die Stadt zurückgekommen sind. Das ist dann gerichtlich kritisiert worden. Die Aussetzung darf nur so weit geschehen, dass die Personen nicht in eine komplett hilflose Lage gebracht werden. Aber sie irgendwo anders hin zu transportieren, wird auch in Deutschland gerichtlich geduldet. Zweite Gruppe. Lokale Drogenszenen, da ist ja das von Interesse, das sagt, die soll die Szene zum Ausdruck bringen, was im öffentlichen Raum stattfindet. Und da ist es zumindest auf der Ebene dessen, was im öffentlichen Raum stattfindet, tatsächlich ein ganz eng mit Armut assoziiertes Phänomen, weil es sich häufig um den Handel von Abhängigen unter und miteinander handelt. Hier ist die Einsatzschwelle klar geregelt. Ja, das ist strafbar. Drogenhandel ist strafbar. Sie kennen das nur mit dem Besitz, mit ein paar Gramm bei bestimmten Rauschmitteln wird es nicht verfolgt, aber es handelt sich um Handel mit Rauschmitteln, um einen Straftatbestand. Wie geht die Polizei mit diesem Problem um? Ja, erstes Phänomen, ist also erste strategische Ausrichtung ist Verdrängung aus dem öffentlichen Raum. Das zweite ist aber, das ist, würde ich sagen, fast noch interessanter, nämlich ein kontrolliertes Gewähren lassen, weil die strategische Ausrichtung der Polizei darauf ausgerichtet ist, die Hintermänner zu finden und nicht den kleinen Straßenhandel. Da wissen sie eh, dass sie auf Dauer keine Chance haben. Deshalb herrscht hier eine Strategie des Gewährenlassens, gegebenenfalls, wenn man es genauer wüsste, auch der Infiltration durch eigenes Personal oder verdeckte Ermittler oder V-Leute vor das Abschöpfen von Informanten, weil man denkt, man kommt an die Hintermänner und gleichzeitig weiß, dass man das Phänomen auf dieser Ebene nicht polizeilich bekämpfen kann, sondern jede Zerstörung lokaler Drogenszenen führt dazu, dass sie sich an einer anderen Stelle wieder ansiedeln. Deshalb kontrolliertes Gewährenlassen in Räumen, in denen das halbwegs toleriert wird. Was sind die Instrumente? Natürlich Kontrollen, je nach Zuspitzung, Platzverweise, das, was man Jogging nennt, ja, also dass man sie von einer Stelle zur anderen treibt. Frankfurt am Main, 80er, 90er Jahre war so etwas über das ist der Opernring, also diese alte Stadtbefestigung, ein Katz-und-Maus-Spiel stattfand zwischen dem Drogenhandel und der Polizei. Ein wichtiges Instrument sind aber die Aufenthaltsverbote, die ausgesprochen werden, indem für bestimmte Personen ganze Territorien gestrichen werden. Und das ist deshalb von besonderer Bedeutung wie der Verbringungsgewahrsam, weil für bestimmte Gruppen der innerstädtische Raum mit seiner gesamten sozialen Infrastruktur ein zentraler Lebensraum ist. Und der wird sowohl durch den Verbringungsgewahrsam wie durch die Aufenthaltsverbote unzugänglich. Dritter Punkt, jugendliche Subkulturen. Das wechselt ja, wer da gerade in den polizeilichen Fokus kommt. Ob das jetzt Punks oder Hooligans oder allgemeiner Fußballfans sind, Graffiti-Sprayer oder das, was man die Street Corner Society nennt, also die Jugendgruppen, die an den Straßenecken rumlungern. Das ist ja ganz unterschiedlich vom Sachverhalt, sozusagen vom kriminalistischen Sachverhalt handelt es sich dabei um Mischungen zwischen einem bestimmten Lebensgefühl, Lifestyle und zwischen Verhaltensweisen, die eindeutig kriminalisiert sind. In diesem Spektrum wird aber Polizei damit konfrontiert. Hier handelt es sich natürlich nicht nur um arme Jugendliche, aber ein ganz erheblicher Teil, weil der öffentliche Raum, die Bedeutung des öffentlichen Raums wieder ganz stark damit zusammenhängt, aus welchem sozioökonomischen Hintergrund die Betroffenen haben. Die strategische Ausrichtung der Polizei im Umgang mit diesen ist wiederum eine Kontrolle der entsprechenden Szenen und ist eine Strategie, die man die präventive Repression nennen könnte, also der Versuch, dass die Polizei in Zusammenarbeit mit anderen Bündnisse schmiedet, um diesen unerwünschten Phänomenen Herr zu werden. Die Instrumente, szenekundige Beamte kennt man vor allem vom Umgang mit Fußballfans, gibt es aber auch im Hinblick auf andere Szenen, wo der Polizist zwar als Polizist erkennbar, aber doch eher in Kleidung und Habitus den Zielgruppen angenähert erscheint und so ein bisschen wie der erwachsene Peergroup-Typ aussieht. Das Zweite, was ich interessanter finde, ist das Instrument der Gefährderansprachen. Auch etwas, was rechtlich vollkommen ungeregelt ist und für die Juristen auf die polizeiliche Generalklausel gestützt wird. Und darin besteht, die Polizei hält jemand für einen potenziellen Gefährder, also einen zukünftigen Störer. Und aufgrund dieser Prognose geht man zum Beispiel, je nachdem, zu den Eltern, geht zu ihm selbst nach Hause oder geht zum Arbeitgeber und spricht ihn beim Arbeitgeber an. Etwa zum Fußballspiel nächste Woche solltest du vielleicht nicht gehen, da kommst du nur in schlechte Gesellschaft. Ja, wobei die Sanktion dann darin besteht, der sozialen Wirkung, die das auf Eltern, Arbeitgeber oder auch vielleicht in der Schule hat. Schließlich, letzte Gruppe, Migranten, Migrantinnen. Da sage ich nur ganz kurz, das wissen vermutlich alle, ja, es ist ein Sonderrechtsbereich, der da existiert, mit besonderen Eingriffsbefugnissen oder mit besonderen Eingriffsanlässen, so muss man sagen, etwa wenn Aufenthaltstitel abgelaufen sind oder wenn die Wohnsitzauflagen nicht eingehalten werden. Von daher gibt es da Bereiche, in denen die Polizei mit rechtlicher Handhabe eingreifen kann. und eingreifen muss. Ich sage nur ganz kurz, die strategische Orientierung geht hier davon aus, so wie vom Ausländerzentralregister angefangen bis zum Einbürgerungsrecht, der Fremde ist die Gefahr. Ja, und das schlägt sich in der strategischen Orientierung nieder. Und Sie kennen das zentrale Instrument, nämlich die verdachts- und ereignisunabhängigen Personenkontrollen, die seit den 90ern in Deutschland eingeführt worden sind, in unterschiedlicher Variante, die notwendigerweise dazu führen, dass es zu einer Kontrollpraxis kommt, die man aus meiner Sicht zu Recht als Racial Profiling bezeichnet hat, dass genau diejenigen ausgegriffen werden, die ein anderes Erscheinungsbild haben. Was haben diese Umgangsformen mit diesen vier Gruppen gemeinsam? Der erste Punkt, die fortgeschrittene polizeiliche Sicherheitsstrategie sagt weniger bekämpfen, sondern die sagt kontrollieren. Ja, die Vorstellung der kriminalitätsfreien Gesellschaft, davon hat man sich verabschiedet, auch die Vorstellung, dass alle Formen von Störungen, die von gesellschaftlichen Randgruppen ausgehen, beseitigt werden könnten polizeilich. Das ist in Deutschland keine Figur, sondern hier ist kennzeichnend für Deutschland, ja, man will die kontrollieren auf einem solchen Maß, dass sie das bestehende Gefüge der restlichen Gesellschaft nicht gefährdet, dass die Herrschaft nicht infrage stellen. Zweite Element, was kennzeichnend ist, das ist ein ganz stark, ein, wie ich das nenne, ein sozialtechnologischer Interventionsansatz im Vordergrund steht, bei dem die Polizei versucht, andere Instanzen, andere Kontrollinstanzen mit ins Boot zu holen, etwa soziale Professionen, aber auch andere Berufsgruppen. Das heißt, Polizei tritt hier häufig zunehmend in Absprache, in Kombination mit anderen Akteuren auf, die dann ihre Ressourcen einbringen sollen, um das Problem zu lösen. Und schließlich findet dieses dann im engeren Sinne polizeiliche Handeln in polizeilichen Grauzonen, in Randzonen statt, die viel weniger reguliert sind, als das in einem so doch stark regulierten System wie dem deutschen sonst üblich ist. Etwa bei der Frage, wo sind denn die Gefährderansprachen gesetzlich reguliert? Wo ist der Verbringungsgewahrsam gesetzlich genau bestimmt? Diese strategische Ausrichtung ist verbunden mit einem institutionellen Wandel, den man als letzten Aspekt noch betrachten sollte, der aus meiner Sicht in zwei Bereiche zerfällt oder zwei Aspekte zerfällt, nämlich, dass es bei uns in unserer Gesellschaft unterschiedliche Zonen der Sicherheit und unterschiedliche Arrangements von Sicherheit gibt. Und das Zweite, dass es auch im institutionellen Bereich Verschiebungen gibt, sodass es ein Trugschluss ist, heute zu sagen, wenn wir über Polizieren der Armen reden, reden wir von der Polizei im Sinne der Vollzugspolizei als handelnde, als allein handelnde Instanz. Ich beginne mit den Zonen und Arrangements und nenne nur wenige Räume, soziale Räume, in denen unterschiedliche Sicherheitsarchitekturen oder unterschiedliche Sicherheitsvorkehrungen gelten. Ja, und ich sage damit nichts Neues, ich rufe das nur in Erinnerung. Ja, in Bahnhöfen, Bahnanlagen haben wir einen Kontrollmix zwischen der Zuständigkeit der Bundespolizei, zwischen dem Security-Teil, also dem privaten Sicherheitsdienst, den die Bahn unterhält, und zwischen einer technischen Überwachungsstruktur der Videoüberwachung. Wir haben in den Innenstädten eine Konstellation, wo wir einerseits die staatliche Polizei haben, wo wir aber auch vermehrt uniformiertes Personal der Ordnungsämter haben, die sozusagen in ihrem eigenen Handlungsbereich tätig werden sollen. Wir haben Hilfspolizeien, etwa in Hessen ist eine freiwillige Polizeireserve aus dem wiederbelebt worden oder eingeführt worden, nachdem sie etwa in Berlin abgeschafft worden war. Aber wir haben so eine Renaissance, dass es neue Einrichtungen gibt, die die polizeiliche Handarbeit im unteren Segment übernehmen. Dazu zählen auch die Bürgerpolizeien, die es in einigen Bundesländern gibt, etwa die Sicherheitspartner in Brandenburg, und die heißen die Bayerische Sicherheitswacht in Bayern, wo so Bürgerstreifendienste im staatlichen Auftrag laufen. Und wir haben natürlich in den Innenstädten eine durchgehende Struktur oder ein Komplex von privaten und öffentlichen Videoüberwachungsanlagen. Ja, wir haben die Einkaufszentren mit zunehmender sozialer Bedeutung, die rein privat poliziert werden durch private Sicherheitsdienste. Und schließlich haben wir auch Wohnquartiere, in denen es besondere Vorkehrungen gibt, in denen es nämlich ein Zusammenwirken unterschiedlicher Instanzen gibt, insbesondere in den Städten, Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf, also die in dem Programm Soziale Stadt zum Beispiel, ist das ein integriertes Element, das hier von Architekten, Sozialarbeitern, Polizisten alle zusammensitzen und ein Konzept entwickeln. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Arrangements in Räumen, die für die arme Bevölkerung von besonderer Bedeutung sind, werden sie unterschiedlichen Arrangements ausgesetzt. Zu den institutionellen Verschiebungen gehört zum einen, worauf ich gerade schon hinwies, die Auslagerung bestimmter Formen der Handarbeit, ja, der schlichten polizeilichen Kontrolle, und wo die Polizei als Handwerk sichtbar wird. Ausbau der Ordnungsämter ist ein Element dieser Entwicklung, diese Renaissance der Hilfspolizeien, also das mit einfach mit wenig Befugnissen ausgestattete, schlecht ausgebildete Einsatz. Größten Institutionen gebildet werden. Schließlich auch die Zusammenarbeit mit privaten Sicherheitsdiensten gehört zu diesen institutionellen Verschiebungen, die ja ganz unterschiedlich ausgeprägt sind. Und schließlich ein letztes Element, die Sicherheits- und Ordnungspartnerschaften, die sich seit den 90er Jahren herausgebildet haben. Also ein breites Spektrum, bei denen auf lokaler Ebene versucht wird und immer initiiert von der Polizei versucht wird, andere Instanzen mit ins Boot zu holen, um Probleme vor Ort zu lösen. Ergebnis oder Schlussfolgerung, wo ist der polizeiliche, im Sinne von vollzugspolizeiliche Kern des Umgangs mit Armen, sage ich, man wüsste es gerne. Aber es ist ein klassischer Bereich, in dem gar keine Daten erhoben werden. Ja, es gibt keine Daten darüber, welcher sozialen Schicht gehören die Personen an, deren Identität von der Polizei überprüft wird. Natürlich könnte man das leicht erfassen, aber das will man erst gar nicht erfassen. Ja, von daher ist das ein großes Problem, dass es belastbare Daten nicht gibt. Und manchmal gibt es Daten, aber sie werden nicht veröffentlicht. Alle, die versucht haben, nur mal an solche Daten zu kommen, werden schnell eines Besseren belehrt, dass sie aus Gründen der allgemeinen Sicherheit nicht weitergegeben werden können. Denn es wäre für mein Thema hier von großer Bedeutung gewesen, zu wissen, wer ist denn betroffen von Identitätsüberprüfungen? Ja, im Hinblick auf die sozioökonomische Situation der Kontrollierten. Gegen wen werden denn Platzverweise ausgesprochen? Ja, sind es vielleicht Auszubildende oder sind es Gymnasiasten, wenn es sich um Jugendliche handelt? Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, mich würde interessieren, wer wird denn in Deutschland am häufigsten von der Polizei erschossen? Ja, Sie wissen, die Zahl in Deutschland ist im internationalen Maßstab vergleichsweise gering, zwischen 10 und 15 im Jahr, aber die Polizei in Deutschland veröffentlicht ja noch nicht mal die Orte, an denen die Menschen zu Tode kommen, sondern das macht ja dankenswerterweise seit vielen Jahren der Kollege Otto Dietrichs in Zillitt, um aufzuklären, was sind das überhaupt für Sachverhalte. Das heißt, auch hier ist die Polizei gar nicht daran interessiert, irgendwelche Informationen zu liefern. Ich will damit nicht sagen, Polizei erschießt in Deutschland Arme, aber als ein extremes Beispiel dafür, wie wenig Interesse die Polizei auch daran hat, ihr eigenes Licht in ihre eigene Tätigkeit zu bringen. Ich komme komme zum Schluss und habe gedacht, wo kann ich vielleicht doch noch was Handfestes finden, und habe dann mal ganz hinten ins Sanktionensystem geguckt, wo die Polizei schon ihre Arbeit lange getan hat. Aber das ist zumindest etwas, wo es so ein paar Hinweise darauf gibt, wer ist denn vom Strafsystem betroffen. Und habe jetzt geguckt, wer sitzt denn in den Gefängnissen. Das sind nun leider sehr alte Daten, aber ich glaube, es hat sich da nicht viel geändert. In der Bevölkerung hatten damals 8% keinen Schulabschluss, in der Gefangenenpopulation 40%. In der Bevölkerung waren 12% arbeitslos 2003, und im selben Jahr waren von den Strafgefangenen vorher 38% arbeitslos geworden. Ja, und bei den Migranten, also bei den Auslandsstaatsangehörigkeit als Kriterium, 12,8 in der Bevölkerung, 28 im Strafvollzug. Da sieht man deutlich, dass das nach unten verschoben ist. Ja, es sind die sozial Schwachen, die vermehrt im Knast sitzen. Und das wird auch bei der zweiten Tabelle noch deutlicher. Ja, da geht es nämlich um die Ersatzfreiheitsstrafen. Ersatzfreiheitsstrafen sind solche Strafen, die angetreten werden müssen, weil die Verurteilten nicht in der Lage sind, die Geldstrafe zu zahlen. Also das betrifft nun explizit Arme. Und man sieht hier, also es sind die Erwachsenen im geschlossenen Vollzug als Vergleichsgröße. Die Punitivität hat in Deutschland abgenommen, zumindest wenn man den Normalvollzug angeht, von 38.000 auf 37.000. Aber die Zahl der Ersatzfreiheitsstrafler hat in diesem Zeitraum deutlich zugenommen. Das heißt, mehr Arme sitzen im Gefängnis, weil sie arm sind. Ja, und das sind schon Hinweise, etwa also vom Ende des Sanktionssystems, Hinweise darauf, dass Arme eine ganz zentrale Zielgruppe sind, mit denen sich der Staat in seiner strafenden Ausrichtung auseinandersetzt. Jetzt letzte Folie, Zusammenfassung muss man sagen. Was wollte ich sagen? Erstens wollte ich sagen, in unserem System wird Armut primär nicht polizeilich bekämpft, sondern Armut wird sozialstaatlich eingehegt. Das führt dazu, dass Armut überhaupt keine sicherheitsstrategische Kategorie ist. Ich kenne keine Polizeistrategie aus der Bundesrepublik, die sagt, wie gehen wir mit Armut um. Die sagen aber, wie gehen wir mit organisierter Kriminalität um oder wie gehen wir mit Drogenkriminalität um. Aber Armut ist in dem Sinne keine polizeistrategische Kategorie. Arme Bevölkerungsgruppen werden vielmehr ganz unterschiedlichen Kontrollregimen unterworfen, sodass die, wenn Sie wollen, die sozialstaatliche Individualisierung von Armut ihr Pendant darin findet, dass auch sicherheitsstrategisch ganz unterschiedliche Kontrollstrategien und Regime zum Einsatz kommen. Und schließlich der letzte Punkt ist, dass die sozialstrukturelle Benachteiligung, der Umstand arm zu sein, in unserer gegenwärtigen Konstellation dazu führt, dass am Ende das noch zusätzlich, ich sage jetzt mal, bestraft, belohnt oder verbunden ist damit, dass man auch rechtlich schlechter gestellt ist, nämlich mit Eingriffen konfrontiert wird oder in die eigenen Rechte eingegriffen wird durch Eingriffe, deren rechtsstaatliche Einbindung oder Verankerung erheblich geringer ist, als das bei anderen weniger für Arme relevante Eingriffsformen der Fall ist. Das war's.
Ja, ganz vielen Dank. Gut, ja, mache ich weiter. Vielen Dank für die Einladung an Jenny und Silip und auch an meine Vorredner. Es hat, glaube ich, einen sehr guten Rahmen gegeben, und ich werde jetzt sozusagen in die Materie wirklich konkret werden und einsteigen. Genau, ich beziehe mich in meinem Vortrag auf meine Promotionsforschung. Ich habe von 2010 bis 2013 in München mit der Initiative Zivilcourage zusammengearbeitet. Das mache ich immer noch, aber heute nicht mehr forschend, sondern also ohne die Forschung einfach so weiter.
aktivistisch oder wie auch immer man es nennen möchte. Und wir arbeiten zusammen mit prekarisierten Arbeitern und Arbeiterinnen, die mehrheitlich aus Bulgarien kommen. Zentraler Ort war dabei und ist dabei auch immer der selbstorganisierte Arbeitsmarkt im Münchner Bahnhofsviertel, der von den Medien und anderen Akteuren auch gerne mal Arbeiterstrich oder Tagelöhnermarkt genannt wird. Mir geht es dabei darum, also ich habe mich mit diesem selbstorganisierten Arbeitsmarkt auch als soziale Formation auseinandergesetzt und dabei eben auch versucht, vereinfachte Vorstellungen aufzugeben und so von verschiedenen Gleichzeitigkeiten auszugehen. Dieser selbstorganisierte Arbeitsmarkt ist dabei, zeigt sich dann, dass er mitten in der Gesellschaft und in sie verwobener Teil ist und dass die Vorstellung, er sei außerhalb, einheitlich, abgeschlossen, anders, fremd, aber gleichzeitig auch Grundlage seiner Existenz ist. Zudem ist er gleichzeitig Arbeitskampf und Ausbeutungstechnologie und somit tief in die Widersprüche des Kapitalismus verstrickt. Von diesem komplexen Verständnis des selbstorganisierten Arbeitsmarktes ausgehend interessiere ich mich dann in meiner Arbeit vor allem für die Versuche des Regieren, die am sogenannten Tagelöhnermarkt aufeinandertreffen und die EU-migrantischen ArbeiterInnen zum Objekt haben. Dabei habe ich die EU-Migrantinnen bei verschiedenen Konflikten begleitet. Das waren Konflikte mit dem Jobcenter, mit dem Wohnungsamt, mit der Ausländerbehörde. Ich habe mir auch Konflikte am Europäischen Gerichtshof angeschaut, habe mir als Akteure auch den Städtetag, die Bundesregierung angeschaut und eben auch die Polizei. Und hier soll eben vor allem die Aufmerksamkeit der Polizei und Akteure, also ordnungspolitischen und sicherheitspolitischen Akteuren gelten. Ich möchte dann erst eine ethnografische Vignette, also in eine ganz spezifische Situation einsteigen. Danach werde ich erst einen Kontext geben in Form von den rechtlichen Eckpunkten und so. Also ihr müsst euch ein bisschen gedulden, bevor ihr quasi den Hintergrund bekommt. Und dann werde ich auf die Frage eingehen, wie es zu dieser Razzia, die diese konkrete Situation sein wird, wie es dazu kommen konnte. Gut. Am Morgen des 21.10.2013 fand an der Kreuzung Goethe-Landwehrstraße eine gemeinsame Maßnahme der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und der Polizeiinspektion 14 statt. Etwa 20 der Tagelöhnerei verdächtigte Personen wurden in einen Hinterhof gebracht. Es handelt sich dabei um diejenigen, die sich zu diesem Zeitpunkt an der Kreuzung aufgehalten hatten und auf Grundlage ihres äußeren Erscheinungsbildes und Verhaltens der Gruppe der potenziellen Schwarzarbeiter zugeordnet wurden. Die Beamten vermerkten ihre Namen und weitere Informationen auf Listen. Sie hätten kein Recht zu arbeiten, wurde erklärt, bei Schwarzarbeit drohe ihnen Strafen. Sie sollten außerdem Papiere unterschreiben, die einige nicht verstanden. Dann wurden die kontrollierten neongrüne Silikonarmbänder umgelegt und sie wurden freigelassen. So berichteten die etwa 10 Personen, die am nächsten Tag schon vor der Türe des temporären Workers Center warteten, als ein Mitglied der Initiative Zivilcourage und ich von unseren Fahrrädern stiegen, um den Raum für diesen Tag zu öffnen. Sie zeigten aufgebracht ihre... ihre mit den Armbändern markierten Handgelenke und berichteten erzürnt von der Razzia und forderten uns auf, bei der Zollpolizei nachzufragen und eine Erklärung zu verlangen. Vor allem sollten wir aber fragen, ob sie die Armbänder wieder abnehmen dürften oder weitertragen müssten. Vollkommen verblüfft habe ich auf diese Handgelenke geschaut mit den Bändern, die mir sonst als Eintrittskarten zu Musikfestivals bekannt waren. Hier aber soziale Stigmatisierung versinnbildlichten und körperlich erfahrbar machten. Mit Jackenärmeln war das neongrüne Zeichen notdürftig zu verdecken, blitzte aber doch immer wieder auf. Wir versprachen, den Zoll anzurufen und rieten nach kurzem Zögern dazu, die Bänder sofort abzulegen. Wenn das Probleme gäbe, dann würden wir uns gemeinsam dagegen wehren. Die Geste des Abreißens kam einer Geste der Befreiung gleich. Über 24 Stunden hatten einige diese Armbänder getragen. Einige von der Markierung Eingeschüchterte hätten München sogar schon verlassen, erzählten sie. In unseren Räumen angekommen, untersuchten wir die Bänder genau, denn die Vermutung herrschte, dass da ein Chip drinnen ist. So ein elektronischer Chip, der den physischen Aufenthalt nachvollziehbar machen könnte, wie bei einer elektronischen Fußfessel. Auch als wir keine solchen Chips fanden, war der Verdacht noch nicht aus der Welt geschafft. Die Wirkung der Bänder ging über den Moment der Kontrolle hinaus. Einige der Markierten nahmen die Bänder aus Furcht vor Konsequenz oder hatten ihn eben 24 Stunden nicht abgenommen. Sie fühlten sich gedemütigt und vor den anderen Menschen im Viertel abgesondert und als Verbrecher markiert. Sie befürchteten weitere Repression und die Verfolgung durch Chips am Handgelenk. Es gab keinen Chip, der die Markierten verfolgbar gemacht hätte, und doch fühlten sie sich verfolgt. Er entfaltete seine einschüchternde Wirkung. Rassismus und Ausgrenzung wurden mit dem grünen Band körperlich erfahrbar und öffentlich sichtbar. Für die Markierten der grünen Bandmaßnahme, mit denen ich sprach, spielte es, meinte ich zu verstehen, gar keine zentrale Rolle, als was genau sie markiert worden waren, ob als Schwarzarbeiter, Kriminelle, Roma oder als Bulgaren. Die Ausübung von Zwang, die körperliche Erfahrbarkeit des Bandes und die öffentliche Sichtbarkeit der Markierung prägte sich ihnen ein. Und gerade diese Offenheit, diese Ambivalenz und Beweglichkeit des rassistischen Symbols grünes Band machte dieses so wirkmächtig und körperlich erfahrbar. Indem die Razzia rassistische soziale und symbolische Raumordnungen auf drastische Weise reproduzierte, blieb sie als Ereignis in den Aushandlungen um den und am selbstorganisierten Arbeitsmarkt in die kollektive Erinnerung eingebrannt. Noch 2 Jahre später haben EU-migrantische ArbeiterInnen empört von den Chips erzählt, die ihnen in grünen Bändern um die Arme gelegt wurden. Konkret kam es dabei weder zu Verhaftungen noch zu Weiterverfolgung der Kontrollierten, denen keine Straftaten nachgewiesen werden konnten. Am nächsten Tag trafen sich die Arbeitssuchenden wieder am selben Ort. Mir hat dieser Moment so eingeprägt, und ich hab den auch als so einen zentralen Moment in meiner Analyse genommen, weil ich mich dann gefragt habe, wie kam es zu dieser Markierung mit den grünen Bändern? Und sich dann rausgestellt hat, es war nicht als rassistische Markierung intendiert quasi, aber es hat trotzdem als solche funktioniert. Der Effekt war ein rassistischer. Wie es zu dieser Kontrolle gekommen ist, darauf komme ich später wieder zurück. Jetzt erstmal nochmal die Eckpunkte. Ich habe noch kurz was vergessen. Genau, es ist nämlich auch nicht dabei stehen geblieben. Die Arbeitssuchenden haben sich zwar am nächsten Tag wieder dort getroffen. Es haben sich aber auch einige zusammengefunden, die mit uns einen Brief geschrieben haben an die Zollpolizei, ans Bayerische Staatsministerium. Der hat auf ziemlich viel Presseecho und auch auf Reaktionen von dem Ausländerbeirat in München und der grünen Fraktion in München gestoßen, die dann die Polizei und den Zoll zu Gesprächen eingeladen haben und so weiter und so fort. Und es ist auch, soviel ich weiß zumindest, zwar zu weiteren Razzien, aber nicht mehr zu dieser Verwendung der grünen Bänder gekommen. Okay. Genau, nochmal zum Kontext. Bei den von dieser Kontrolle betroffenen Personen handelte es sich um Menschen aus Bulgarien, die EU-Bürgerinnen sind. EU-Bürgerinnen sind freizügig, sie dürfen sich in Deutschland aufhalten, ohne ein Visum, Asyl oder dergleichen zu beantragen. Das ist ganz wichtig, weil sie dürfen auf den Straßen stehen quasi, auch ohne Visum, ohne Asyl. Sie müssen auch nicht nachweisen, dass sie irgendwie genug Einkommen haben oder wie auch immer, sondern sie sind erstmal freizügig und dürfen sich hier aufhalten. Genauso wie Deutsche auch oder Ausländerinnen mit Aufenthaltsstatus. Diese Freizügigkeit kann zwar aberkannt werden, aber nur in einem sehr komplizierten Verfahren. Dafür muss die Ausländerbehörde, ein konkreter Anlass gemeldet werden und dann muss sie ein Verfahren einleiten, wo die Betroffenen angehört werden, die Möglichkeit haben, zum Beispiel sich einen Minijob zu suchen oder anderweitig ihre Freizügigkeit dann weiter zu begründen, und dann erst können sie ausgewiesen werden. Wenn sie ausgewiesen wurden, wenn die Freizügigkeit aberkannt wurde, dann können sie auch einmal über die Grenze fahren, nachweisen, dass sie Deutschland verlassen hatten und wieder zurückkommen. Dann fangen zwar gewisse Fristen wieder neu an, die zum Beispiel Auswirkungen haben auf den Anspruch auf soziale Leistungen, aber die Freizügigkeit fängt wieder von vorne an. Es ist also so, dass ein großer Teil des migrationspolitischen Werkzeugs entfällt. Also der Staat oder die Ausländerbehörden, die Polizei, die haben gewisse Werkzeuge einfach nicht bei der Hand. Das heißt, es fängt bei den Grenzkontrollen an, es fängt auch bei der Aberkennung und von Aufenthaltstiteln und so, die einfacher vonstatten gehen. Die Frage ist also, wie wird Migration kontrolliert, wenn eigentlich die Kontrolle der Außengrenzen und diese klassischen Instrumente der Migrationskontrolle wegfallen? Was da immer mehr passiert und seit 2006 sich immer weiter verschärft hat, ist der Ausschluss von sozialen Rechten. Also hier wird Sozialpolitik als Migrationspolitik verwendet, und indem die Menschen von sozialen Rechten ausgeschlossen werden, sollen sie quasi abgeschreckt werden. Claudius Vogt hat ja auch von sozialpolitischem Aushungern schon gesprochen. Gleichzeitig ist es so, dass jetzt in Bezug auf die sozialen Rechte von EU-Bürgerinnen die Agenda 2010 beziehungsweise das Workfare radikalisiert wird. Das heißt, dass der Anspruch auf soziale Leistungen an den Status der Erwerbstätigkeit gebunden ist. Das heißt, in der Regel, ich mache das hier alles sehr grob, wenn euch das interessiert, können wir später nochmal drauf zurückkommen, ist alles komplexer. Aber in der Regel ist es so, dass wenn jemand keinen erwerbstätigen Status hat oder kein Daueraufenthaltsrecht, kein Anspruch auf Leistungen besteht. Das heißt, dass eigentlich das Prinzip des Sozialstaats, dass alle aufenthaltsberechtigten Personen oder alle Personen in Deutschland Anspruch auf ein menschenwürdiges Existenzminimum haben, hier außer Kraft gesetzt ist. Ähnlich wie mit den Sanktionen und natürlich durch Hartz IV auch die Menschenwürdigkeit, das Existenzminimum ja auch anzuzweifeln ist. Aber trotzdem, hier wird ein großes Loch quasi in dieses grundsätzlich geltende Prinzip gerissen, dass alle Menschen Anspruch auf ein Existenzminimum haben sollten. Das Ergebnis davon ist natürlich extreme Armut, Verelendung, Prekarisierung. Auch werden die Menschen gezwungen, alle möglichen extrem ausbeuterischen Jobs anzunehmen, weil sie eben diese Absicherungen nicht haben. Genau, auf diese verschärften sozialen Probleme, auf diese verschärfte Armutsverhältnisse, Obdachlosigkeit und so weiter, reagieren die Kommunen in Deutschland dann in der Regel nicht dadurch, dass sie soziale Rechte für alle ihre BürgerInnen, die Bürgerinnen ihrer Stadt einfordern, sondern zum einen durch reine humanitäre Hilfeangebote. In München sind das zum Beispiel Tagesaufenthalte, Beratungsangebote, Rückkehrhilfe und auch eine Kälteschutzeinrichtung. Und zum anderen eben durch verschärftes Polizieren und repressive Maßnahmen. Genau, so als kleiner Ausblick, neben dem sogenannten Tagelöhnermarkt, dem selbstorganisierten Arbeitsmarkt in München, wurden auch weitere Orte oder soziale Formationen zu Zielscheiben von Sicherheitspraktiken. Das waren zum Beispiel obdachlose Personen. Da hat es jetzt vor zwei Wochen inzwischen große Auseinandersetzungen gegeben, weil die Lager von Obdachlosen geräumt wurden und wir Proteste gemacht haben. Und da ist es gerade sehr hoch hergegangen. Wenn euch das interessiert, es gibt auf Facebook eine Gruppe, die heißt Wir wollen wohnen, und es gibt einen Blog von der Initiative, wo ich auch mitmache, das heißt inicivi.antira.info. Die Adresse ist auch nochmal auf dem letzten Slide von meiner Präsentation dann zu sehen. Genau, es kommt also auf kommunaler Ebene, aber auch auf Bundes- und auch EU-europäischer Ebene zu einer doppelten Entwicklung, einer Humanitarisierung und einer Versicherheitlichung des EU-Migrationsregimes. Und die hängt auch eng mit einer rassistischen Migrantisierung der EU-BürgerInnen zusammen und auch dem rassistischen Diskurs zur Armutszuwanderung, der vor allem seit 2013 sehr, sehr wirkmächtig ist. Genau. Um wieder konkret auf dieses Beispiel einzugehen, wo finde ich diese Versicherheitlichung gemeinsam mit diesem rassistischen Moment einfach wie eine Parabel quasi auf diese Entwicklung ist. Die Frage, wie konnte es dazu kommen, wie kam es zu dieser Razzia und auch die mit dieser Markierung einhergegangen ist. Also zum einen konnte ich die Razzia ganz eindeutig auf eine Petition von Leuten, die an der Straßenkreuzung, wo dieser selbstorganisierte Arbeitsmarkt ist, von Geschäftsleuten, die haben eine Petition lanciert, die extrem rassistisch war. Und die auch, also es waren Personen, die eine sehr große Macht hatten, sich to complain, quasi zu beschweren, wie die Jenny auch geschrieben hat, weil einer von ihnen auch CSU-Mitglied war und dann auch ein Mitglied des Bundestages mit aktivieren konnte. Hier, das ist ein Zeitungsartikel in Reaktion auf diese Petition aus der TZ. Das Ganze war im August 2013. Die Razzia hat ja im Oktober dann stattgefunden. Wie bin ich denn in der Zeit? Ich weiß so ein bisschen nicht, wie weit ich auf Details eingehen soll. Okay. Genau, in dieser Petition wurden die Tagelöhner viktimisiert, kriminalisiert, maskulinisiert, entmenschlicht, entindividualisiert, auf ihre Körper reduziert, mit Schmutz, Ungeziefer, Wildheit, Unwissen und Aggressivität in Verbindung gebracht. Die Medien sind aufgesprungen und der öffentliche Diskurs verschärfte sich stark. Der Verfasser der Petition, Mitglied der CSU, lud gemeinsam mit seinen Parteikollegen und ehemaligen Bundestagsabgeordneten Uhl zu einem runden Tisch ein, an dem Vertreter der Polizei, des Zolls und der Stadtverwaltung teilnahmen. Hier wurde eine verstärkte Zusammenarbeit und verschärfte Sicherheitsmaßnahmen verabredet. Genau, das sind einige Zitate aus einem Bericht des Staatsministeriums des Innern, des Bayerischen, auf eben so eine Anfrage der Grünen, die auch eine Reaktion auf unseren Brief damals waren. Genau, es wurde ein runder Tisch eingerufen, dabei wurden unter anderem gemeinsame Kontrollaktionen des Zolls und der Polizei vereinbart. Michael Grill, der Verfasser der Petition, durch schärfere Kontrollen sollen die bulgarischen Tagelöhner von der Kreuzung vertrieben werden, aus der SZ vom 30. August 2013. Also hier ist die Zielrichtung ganz eindeutig, diese Kontrolle, diese verschärften Sicherheitsmaßnahmen sollen vertreiben. Wie wir sehen werden, ist es aber nicht ganz so einfach, sondern auch, also umstritten quasi. Also es ist umkämpft sozusagen, inwiefern wird diese soziale Formation, selbstorganisierte Arbeitsmarkt zum Objekt von Polizeimaßnahmen oder nicht und was soll die Effekte davon sein? Hier zum Beispiel bei einem Rundgang, das war im November 2013, sagte der Münchner Polizeipräsident, das ist ein soziales Problem. Das kann die Polizei nicht lösen. Also es gibt auch Widerstände dagegen, diesen Ort sozusagen als polizeilich zu behandeln. Wieder das Bayerische Staatsministerium sagte dann, den Betroffenen konnten keine rechtlichen Verstöße nachgewiesen werden. Ziel der Personenüberprüfung war allerdings auch nicht, den Anwesenden rechtliche Verstöße nachzuweisen, sondern diese im Rahmen einer präventiven Maßnahme über die rechtliche Situation aufzuklären und diese vor eventueller Ausbeutung durch mögliche Arbeitgeber zu schützen. Also Repression als Schutz ist auch was immer wieder vorkommt, was auch nicht immer, was von den Akteuren teilweise auch ernst gemeint wird. Also die denken wirklich, sie können, also es war zum Beispiel jetzt bei den Zerstörungen der Obdachlosenunterkünfte so, da haben teilweise die Akteure wirklich gedacht, sie können so die Menschen vor Erfrieren oder vor Feuer schützen, weil es da öfters gebrannt hatte. Natürlich ist es nicht die handlungsleitende Maxime dahinter, aber ich finde schon immer gut zu schauen, wie komplex das Ganze ist quasi. dann aus einem Interview mit dem Leiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit hat er erklärt, dass sie eigentlich an diesem selbstorganisierten Arbeitsmarkt keine Kontrollen machen, weil sich das ja gar nicht lohnt. Wir sind natürlich auch als Staat gefordert, grundsätzlich mal vorrangig die Verfahren durchzuführen, wo der Schaden am größten ist, denn die kosten ja auch Geld. Die Tagelöhnerin interessiert den Zoll kaum, denn wenn der jetzt einmal in der Woche irgendwo jobbt, dann ist natürlich der Schaden am Sozialsystem auch nicht so groß. War die Frage immer noch nach den grünen Bändern. Wie kam es zu dieser Maßnahme mit den grünen Bändern? Hat der Zoll erklärt, die Maßnahme wird bei Prüfungsmaßnahmen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit bundesweit praktiziert. Hierdurch soll insbesondere verhindert werden, dass Personen mehrfach befragt werden. Die Armbänder können abgelegt werden, sobald die Prüfungsmaßnahme abgeschlossen ist und der Kontrollraum verlassen wird. Also was wollten Sie jetzt wirklich? Wollten Sie aufklären? Wollten Sie vertreiben? Wollten Sie rassistisch markieren? Ist natürlich eine rhetorische Frage, weil ja klar ist, dass es eben gerade diese verwirrende Bandbreite an Motiven quasi zu einer Art Überdeterminierung dieser Aktion geführt hat. Und das tut aber der Wirkung der Bänder keinen Abbruch. Und dies eigentlich nur durch die Analyse dieser komplexen und widersprüchlichen Zusammenhänge zu erklären und dieser komplexen Machtverhältnisse und zeigt sich eben, ich finde, was sich dort einfach gut zeigt, ist, dass Rassismus in seinen Effekten existiert und durch seine Effekte quasi. Es muss nicht immer eine intentionale Handlung geben, sondern Rassismus kann einfach durch seine Effekte sich manifestieren. Die grünen Bänder machen also geradezu parabelhaft dazu darauf aufmerksam, wie Sicherheitspraktiken, soziale Ordnungen und Machtverhältnisse reproduzieren, den Subjekten ihren Platz zuweisen, sowohl in Bezug auf die urbanen Raumordnungen wie auch auf die Prozesse der Subjektivierung und dabei eben nur als Teil von komplexen, kontingenten Aushandlungsräumen bzw. Regimen zu verstehen sind. Ich finde es auch deswegen wichtig zu betonen, weil es auch darauf hinweist, dass es möglich ist, einzugreifen quasi, also dass da Handlungsmöglichkeiten bestehen, dass auch wir, also dass. Genau, diese Bänder waren ein Einzelfall, die Kontrollen aber waren alltäglich. Auch Razzien hat es immer in Abstand von ein paar Monaten immer wieder gegeben und eben regelmäßig wurde kontrolliert. Die Polizei fährt Streife, wie hier auch schon beschrieben wurde, kontrolliert regelmäßig, macht gerne aus den Autofenstern heraus diese Bewegung, so eine verscheuchende Bewegung, verhaftet Menschen auch, wo Haftbefehle offen sind, was sehr oft aufgrund von nicht gezahlten Strafen der Fall ist. Und greift sicherlich auch ein, um die Situation quasi zu befrieden. Hier ist ein Zitat von, kann man das jetzt lesen? Ein Zitat von einem Polizisten auf der Streife. Das Zitat stammt von einem Film, Öffnungszeiten, der quasi auch über die Situation an diesem selbstorganisierten Arbeitsmarkt, also davon handelt. Der Polizist sagt, man sieht es ja zum Beispiel schon, hier stehen schon wieder einige an der Lichtzeichenanlage oder auch hier rechts an der. Man muss dazu sagen, er spricht eigentlich sehr bayerisch und ich habe das hier ins Deutsche übersetzt. Massiv sehen Sie, diese Leute, die also hier jetzt damit leben müssen, die sind nicht sehr erfreut, weil sie einfach die Problematik nicht erfassen, dass dieses Stehen auf dem Gehweg selber ja noch keine Ordnungswidrigkeit oder Straftat darstellt. Und das muss man immer wieder den Leuten erklären, dass von dem her jeder sich hinstellen kann. Nur wenn er dann die öffentliche Sicherheit und Ordnung, so sagt man ja, beeinträchtigt, mit seiner Art oder wenn sie mehrere sind, dann streiten wir also ein. Wenn also dann der normale Fußgänger auf der Straße ausweichen muss, weil hier Menschen in Trauben stehen oder hier bei den Geschäften da sich die Leute durchzwängen müssen, wenn es nicht so abläuft, wie es sein soll, dann werden wir tätig, natürlich. Schnitt. Also es hat sich jetzt gegenüber vorhin, wo wir vorbeigefahren sind, wieder ein bisschen gelichtet. Sie haben also gesehen, dass die Polizei wieder unterwegs ist. Und jetzt verteilen sie sich natürlich in die Landwehrstraße, in die Paul-Heise oder hier runter oder auch in die Goethestraße vor. Aber das ist hier jetzt ein bisschen so ein neuralgischer Punkt, wo sie so massiv immer sind. In meiner Arbeit gehe ich ein bisschen näher auf diesen Abschnitt ein, inwiefern sich hier also die rassistische Stereotype und so weiter zeigen. Ich finde, es ist ja eigentlich eindeutig zwischen den normalen Fußgängern, dass wie es sein soll, kommentiert, der neuralgische Punkt, die Trauben von Menschen und vor allem auch die Abwesenheit von Subjekten auf Seite der Kontrollierten quasi. Die werden nur, also werden verdinglicht und zu so einem Störungsfaktor abstrahiert eigentlich auf eine Weise. Genau, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist es einfach ein bisschen gemein, irgendwie da so einen Polizeibeamten rauszunehmen, der irgendwie vielleicht eine Ausnahme ist quasi, haben wir das einfach gut erwischt? Es gibt aber weitere Zitate, die vielleicht ein bisschen ein anderes Vokabular haben, aber trotzdem die gleichen Aufteilung zwischen wir und ihnen und dem, wie es sein soll und dem, wie es nicht sein soll, machen. Hier zum Beispiel aus der Einleitung des Sicherheitsberichts der Landeshauptstadt München. München wird bunter und lebendiger, aber auch lauter. Der öffentliche Raum wird verstärkt genutzt von Personen mit unterschiedlichen Weltanschauungen, von Personen aus unterschiedlichen Kulturen. Das macht München attraktiver und dynamischer, führt auch, aber auch immer wieder zu Nutzungskonflikten. Ein Schwerpunkt von dem Sicherheitsbericht 2013, das war zum einen der eine Schwerpunkt, ich weiß nicht, ob Sie oder ihr euch erinnert, der Hungerstreik von Geflüchteten und Durststreik am Rindermarkt als ein Schwerpunkt. Der andere Schwerpunkt war die sogenannte Armutszuwanderung. Und hier eben wieder runtergebrochen, also in einzelne Abschnitte aufgeteilt, wie wildes Kampieren, Tagelöhnermarkt, Obdachlosigkeit, ich weiß es, und weitere Beispiele. Genau, neben dem Sicherheitsbericht von 2013 gibt es noch weitere Beispiele. Zum Beispiel die städtische Gesamtlinie zum Umgang mit Armutszuwanderung. Grundsätzlich ist jeder Mensch willkommen, der nach München ziehen und sich hier einbringen möchte. Die Menschen haben Zugang zu den allgemeinen speziellen Beratungsangeboten, Eigenverantwortung, Informationsangebote, gesetzliche Leistungen, sowohl Anspruchsvoraussetzung vorliegt, freiwillige Leistungen im Rahmen humanitärer Nothilfe und im Bereich der Eingriffsverwaltung wird gegen ordnungs- oder rechtswidriges Verhalten konsequent vorgegangen. Insgesamt geht es auch darum, dass unnötige Anreizeffekte vermieden werden müssen. Also auch wieder hier verschärftes repressives Vorgehen als Abschreckungs-, als migrationspolitisches Vorgehen. 2013 hat auch der Städtetag ein Papier verabschiedet, was auch hohe Wellen bundesweit im öffentlichen Diskurs geschlagen hat, wo er sagt, der Bund muss anerkennen, dass die soziale Balance und der soziale Frieden in den Städten in höchstem Maße gefährdet sind durch die sogenannte Armutszuwanderung. Auch der Städtetag verlangt hier nicht, die sozialen Rechte zu stärken, sondern eben zum einen bedient er eben das Vokabular von sozialer Sicherheit und sozialen Frieden, wo er ja dann darauf sozusagen implizit fordert, dass hier mehr über Sicherheitspolitik quasi da reagiert wird. Und zum anderen fordert auch der Städtetag hier Geld, um humanitäre Maßnahmen einführen zu können. Genau, also zusammenfassend lässt sich da quasi sagen, dass die Migration von Prekarisierten, von Armut Betroffenen, EU-BürgerInnen rassifiziert und versicherheitlicht wird. Und damit sozusagen nicht die Armen als Problem, sondern also nicht die Armut, der als Problem gesehen wird, sondern die Armen. Die weiteren Beispiele bin ich schon eingegangen. Vielleicht als Ausblick, so wie sozusagen gleichzeitig geht quasi die Bewegung dahin, dass die Präsenz von armutbetroffenen EU-BürgerInnen durch Polizei oder poliziert wird, durch Polizei politisch bearbeitet wird, versucht wird zu regieren. Gleichzeitig, was ich in anderen Kapiteln von meiner Arbeit auch näher zeige, werden aus den Sozialbehörden Sicherheitsbehörden. Also aus den Jobcentern wird quasi eine Grenzbehörde. Und Moment. Ich hatte so eine gute Formulierung mir ausgedacht, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Genau, also Sozialpolitik wird immer weiter zu Migrations- und Sicherheitspolitik gemacht, Sozialbehörden zu Grenzpolizei und zu Strafverfolgungsbehörden. Ein Beispiel dafür stellt eine Arbeitshilfe der Arbeitsagentur dar, die Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde, zur Bekämpfung von organisiertem Leistungsmissbrauch durch EU-Bürger. Und hier wird eben eindeutig vorgeschlagen, dass die Jobcenter gegenüber von EU-BürgerInnen, die die Leistungen beantragen, vor allem das Augenmerk auf die Bekämpfung von organisiertem Leistungsmissbrauch, wie es genannt wird, richten sollen. Das heißt, sie sollen enger mit verschiedenen Behörden zusammenarbeiten, also mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten. Sie sollen besonders viele Nachweise von den Personen verlangen, die quasi unmöglich sind nachzubringen, über 5 Jahre Nachweise von Nachweise über Einkommen, über Wohnverhältnisse und so weiter und so fort. Sie sollen eigene Unterabteilungen gründen, um die allein für EU-Bürgerinnen zuständig sind, um eben hier eigentlich den Kreis derjenigen, die Leistungen beziehen, möglichst klein zu halten. Und die Menschen eben zum einen aus dem sogenannten deutschen Sozialsystem auszuschließen und am besten auch gleich aus Deutschland zu vertreiben. Genau, herzlichen Dank für Ihre und eure Aufmerksamkeit. Hier seht ihr noch zum einen die Literaturangabe von meinem Buch und die Adresse von der Initiative Zivilcourage. Ich kann das Buch selber zum Autorinnenrabatt insgesamt dann für 13 Euro verkaufen. Ich habe jetzt keine dabei, aber wenn jemand von euch daran interessiert ist, könnt ihr irgendwie mir eure Adresse geben und vielleicht gleich das Geld oder mir dann überweisen und dann kann ich euch das zuschicken. Ja. Sonst kostet es 18. Gerne. Werbung. Blog abgeschlossen.